Jetzt haben wir die Webseite optimiert, aber ich bin ja immer noch nicht auf der 1. Wie kann es denn sein? Für Google ist es zum Beispiel ein sehr wichtiges Ranking-Kriterium, dass Google schaut, wie oft wird denn jetzt die Marke gesucht? Wie oft wird der Makler in der Stadt gesucht und wie oft werden seine Konkurrenten gesucht? Und wenn natürlich die Konkurrenten viel öfters gesucht werden als meine Marke, dann sagt Google, na, die Webseite ist okay, aber irgendwie so richtig oft gesucht wird er nicht und er ist ja noch nicht so lange auf dem Markt und er hat noch nicht so viele Bewertungen. Der kann erstmal tun und lassen, was er will. Den packe ich erstmal auf die zweite Seite. Vor allem Instagram und vor allem Facebook sind zwei Themen, von denen ich ganz klar sehe, dass sie das Ranking auch beeinflussen. Ich glaube, dass der Erfolg eines Maklers sehr, sehr stark korreliert mit der Anzahl und mit der Qualität und mit der Interaktion der Bewertungen, die er hat. Der entscheidende Punkt ist, um aktuell in der KI-Suche sichtbar zu werden, brauchst du A, eine Seite mit guten Inhalten, die vielleicht relevant ist, also wie das für Google ist, aber gerade bei Maklern ist es so, dass aktuell vor allem auch Vergleichsportale zählen, wo die sich auf Bewertungen stützen. Das heißt, du musst nicht nur Bewertungen sammeln bei Google, sondern du musst auch schauen, dass du auf diesen Vergleichsportalen gut vertreten bist, die dann wiederum als Datengrundlagen für KI-Suchen gelten. Also es ist noch ein Tick mühsamer.
Wie planbar ist der Erfolg?
Ich würde sagen, es ist zu 80-90% planbar. Das, was nicht planbar ist, das sind so die Geschichten, ich will auf die 1.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem vorkarnevalistischen Köln bei herrlichem Sonnenschein. Ich bin heute remote verbunden mit Elias Inrich, dem Gründer und Geschäftsführer von Local on Top. Und mit Elias werde ich heute über Suchmaschinenoptimierung, Entwicklung von Suchergebnissen im Zusammenhang mit ChatGPT und anderen KI-Modellen, über Google-Bewertungen und noch vieles mehr sprechen. Freue ich mich riesig drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Elias.
Ja, Grüße zurück aus dem tiefen Tal der bayerischen Faschingsmuffel. Wobei in Regensburg geht's noch. Aber ich hoffe mal, dass du etwas auch Kölner Esprit, Karnevals-Esprit mit und Frische mit in den Podcast nimmst. Und ich freue mich sehr, von dir eingeladen worden zu sein und freue mich auf einen spannenden Austausch. Wir hatten ja schon, glaube ich, vor zwei Wochen, hatten wir ja schon so ein bisschen das Thema Suche und KI.
Das stimmt, ja, im Rahmen der Sprengnetter Innovationstagung. Und heute nehmen wir das Ganze mal als Pod auf. Ich habe dich übrigens eben gegoogelt in Vorbereitung auf den Podcast. Und bei mir in Köln rankst du an Nummer 2 für Immobilienmakler im Suchmaschinenoptimierung für Immobilienmakler. Warum nicht die 1, Elias?
Alle meine Tools sagen immer, es ist die 1, aber ich habe mich auf so eine provokative Frage vorbereitet. Natürlich muss immer Luft nach oben sein, bin ich fast ganz schockiert. Wer ist denn auf der 1?
Oh, da muss ich gleich nochmal gucken. Aber
siehst du, du weißt es gar nicht
mehr. Ich
weiß
es gar nicht mehr, genau.
Es kommt nur auf die Marke an und was ich nur nicht erinnert.
Sehr gut, dann lass uns erstmal mit der Schnellfragerunde starten. Wo lädst du außerhalb deiner eigenen vier Wände deinen Akku auf?
Ach ja, ich glaube, ich bin echt auch froh, dass ich Kinder habe, weil die auch einfach Familienzeit wollen und Papazeit wollen. Und das heißt, wenn ich es auflade, dann einfach draußen mit den Kindern, Hund, spazieren gehen. Ach, Gartenarbeit, mal freiwillig, mal eher gezwungen von meiner Frau. So das ganz normale, typische Relaxen eines Vorstadtvaters. Aber es ist sehr schön. Und vor allem das Wichtigste ist Handy aus. Das ist immer der Killer, wenn man draufschaut. Man ist ja schon so dressiert. Alle 5 Minuten der SMS, WhatsApp, irgendeine Mail. Also einfach rausgehen, Handy raus, durch die Gegend laufen, mit den Kindern beschäftigen. Ich finde, es ist das Beste, weil man braucht ja doch immer so 2, 3, 4, 5 Stunden Abstand. so bevor überhaupt erstmal der Entspannungseffekt eintritt.
Mhm. Ja, das stimmt. So, wir sind in einem Immobilien-Podcast. Wie hältst du es selber mit Immobilien?
Ach, eigentlich total witzig. Ich komme eher aus so einer Immobilienfamilie. So ein bisschen, also Großelternimmobilien und Elternimmobilien und musste auch schon immer eingespannt irgendwie Mieter suchen und solche Geschichten. Und für mich war es aber immer so eine Anlageform, wo ich gedacht habe, naja, irgendwie so bessere Rendite gibt es vermutlich auf Aktien. Aber als dann meine Frau gemeint hat, also dass es für sie wirklich ein Eigenheim auch sehr, sehr wichtig ist, bin ich da vor ein paar Jahren schon auf den Geschmack gekommen, ja, so zur Selbstnutzung. Aber ich denke, es wird nicht die letzte Immobilie sein, die ich anschaffe, vielleicht auch Alterssitz. Aber ich denke, für mich persönlich ist es mittlerweile eine sehr geeignete Anlageform. Und ich finde, das emotionale Gefühl, dass einem selber was gehört, wo man keinen Vermieter hat, so die eigenen vier Wände, so emotional hat es schon auch eine Dividende, die man nicht unterschätzen darf.
Ja, das stimmt. Und bei der Baustelle, kannst du da selber Hand anlegen?
Ich würde gerne viel mehr machen, aber sowohl die Haftpflichtversicherung als auch meine Frau sagen und die Krankenversicherung sagen lieber nicht. Also überall dort, wo rohe Kräfte sinnlos oder sinnvoll walten und schalten dürfen. Also da bin ich schon immer dabei. Also ich glaube, ich habe sogar alles an den Außenanlagen, ach, von Pflastern und Mauerbauen und solche Geschichten. Da bin ich echt fit, aber wahrscheinlich auch durch Corona. Also irgendwie muss ich auch mich irgendwie beschäftigen. Man durfte ja nichts 2020. Und insofern, wo es grob ist und was draußen ist, ist es feine Innenarbeiten, eher pfui. Also ich glaube, Mosaikpflaster würde ich jetzt nicht verlegen können.
Ja, passt ja dann auch zur Suchmaschinenoptimierung. Du sorgst dafür, dass das Haus gefunden wird und gut aussieht von außen, ja?
Ja, könnte man so sagen. Wobei natürlich schon auch der Trick ist, dass es dann natürlich auch innen drin gut aussehen muss. Und manchmal wissen ja die Makler und die Agenturen ja selber nicht, wie das Haus dann, also die Webseite innen drin aussehen muss, damit sich die Besucher auch wohlfühlen und konvertieren. Also so ein bisschen Vorstellung von Innenraumgestaltung habe ich schon, aber müssen dann auch vielleicht andere machen. Oder meine Frau ist ja verhinderte Innenarchitektin, die kann sich dann auch austoben. Und bei den Webseiten sind es dann oft die Agenturen. Oder Robert Kamczyk.
Ja, sehr gut. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Dann stell dich doch mal bitte selbst vor, Elias. Was sollten die Podcast-Hörer über dich wissen?
Ach, was sollten sie wissen? Also, Elias Indrich, Gründer von Local on Top. Ich glaube, ich war so die erste Generation, die so direkt in das Online-Marketing mit, ja, vielleicht so reingeboren worden ist, ja, oder das so nativ mitgenommen hat. Als ich so Ende der 90er, Anfang der 2000er angefangen habe zu studieren, war das alles sehr, sehr rudimentär. Aber ich bin damals sehr, sehr straight wirklich Richtung Online gegangen, also Online-Marketing, aber auch Suchmaschinenoptimierung hat eine Rolle gespielt, wobei Google gab's erst irgendwie so 99 oder 2000 und habe dann eigentlich immer, wo ich gearbeitet habe, also als Berater oder leitende Funktion oder Online-Marketing-Geschäftsführer, eigentlich immer im Bereich Online-Marketing gearbeitet, hatte aber schon immer sehr stark eine Affinität wirklich zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung, also seit 2005, also jetzt schon echt seit 20 Jahren, das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, und habe mich dann so, ich glaube, so vor 7, 8, 9 Jahren war dann das Thema Suchmaschinenoptimierung und Marketing sehr fokussiert wahrgenommen. Und so seit, ja, 6, 7 Jahren hat es auch das Thema auch verstärkt mit Immobilienmakler und Immobilienwirtschaft angefangen, also Suchmaschinenoptimierung für Immobilienmakler. Und es hat sich so entwickelt, dass ich eigentlich, würde ich sagen, schwerpunktartig, also gibt da noch andere gute Leute, also zweifelsohne. Aber ich denke so, was das Know-how und das die Expertise, das Thema Suchmaschinen, Google und Immobilienmakler oder Immobilienwirtschaft angeht, schon auch mit sicherlich sehr vertieft bin mit in Deutschland und wohl auch mit die profundeste Erfahrung habe. Und das ist auch so mein Alltag. Wenn ich mich vom Computer losreißen kann, beschäftige ich mich eigentlich nur mit Google und Sichtbarkeit von Immobilienmaklern, aber auch Gutachtern und Sachverständigen oder Hausverwaltungen oder so immobilienwirtschaftsnahe Dienstleistungen, auch noch Photovoltaik. Wobei für die Makler das Thema Suchmaschinenoptimierung schon immer am interessantesten ist. So für Hausverwaltungen, da stehen so andere Dinge im Vordergrund, immer Mitarbeiter gewinnen.
Ja, es liegt ja auch daran, dass dann das Thema Verkäufer und Käuferakquise, dass da die Marketingbudgets natürlich auch groß sind. Und je visibler meine eigene Webseite ist und organische Reichweite erzeugen kann für die für mich relevanten Themen, ja, dann kann ich natürlich die Marketingbudgets auch für mich optimieren, ne? Beziehungsweise effizienter Geld einsetzen. Ja. So, jetzt habe ich übrigens geguckt hier bei dem Google-Suchergebnis, die NetGrade steht da Nummer 1 bei mir in Köln für das Thema SEO für Immobilienmakler.
Vielleicht kommt die aus Köln.
Das kann sein, ne? Dass hier die lokale Suche.
Das kommt aus Köln. Aber deutschlandweit, also es ist tatsächlich der einzige Begriff, auf den ich Legwerk SEO, Suchmaschinenoptimierung für Immobilienmakler. Meine Tools sagen eins. Ich glaube, ich schicke dir mal mein Tool, da ist es einfach. die Realität auch wieder. Und ich glaube, so was so wirklich. Also du merkst ja schon, das ist ja auch so ein Thema, das beschäftigt dich gleich. Also ich habe auch wirklich Passion für meinen Beruf und ich glaube, man muss auch eine sehr kompetitive Natur sein. Also für mich ist das immer gleich eine zutiefst persönliche Befriedigung, wenn mein Kunde besser rankt. Aber ich reg mich auch wirklich dann persönlich auch über Google aus, wenn das Ranking ist. Also ich bin da auch, wie würde sagen, mit Passion und Herzblut dabei.
Ja, sehr gut. So, ich bin jetzt ein Makler. Ich habe eine eigene Webseite und finde mich jetzt nicht auf der ersten Seite relativ weit oben wieder, was ja nicht ganz irrelevant ist. Und wie gehst du dann vor, um meine Situation zu analysieren und dann eben auch konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, wie man das zeitnah ändern kann?
Es gibt da immer so zwei Ebenen. Und das ist das, was die Leute so insgesamt immer so ein bisschen unterschätzen. Weil ich höre dann ganz oft, ja, meine Webseite braucht SEO. Oder ich habe an meiner Webseite schon SEO gemacht, irgendwie die Sichtbarkeit ist nicht besser geworden. Wie so, als wäre es ein Dünger oder was würde man machen oder dazu kippen. Und dann wächst es so, ja, das SEO-Kraut, wenn es das geben würde, ich würde es ja in großen Massen anbauen und vertreiben. Aber es hat immer zwei Varianten. Der erste Punkt ist, wenn er nicht sichtbar ist, dass es tatsächlich handwerkliche Fehler sein können. Also, dass beispielsweise auf der Webseite die Keywords, also die Schlüsselwörter zur Suche, in dem Fall, weiß ich nicht, Immobilienmakler Regensburg, auf der Webseite nicht im Seitentitel oder in den Überschriften drin sind, dass die Webseite deshalb von Google nicht angezeigt wird, weil er es nicht erkennt, oder sonstige Fehler vorliegen können, oder dass er vielleicht zu wenig Bewertungen bei Google My Business hat. Das ist so das eine Thema. Das kann man relativ, sag ich mal, gut fixen. Aber die Webseite ist ja nur ein klitzekleiner Teil von ungefähr 200 Ranking-Signalen, die es gibt. Der entscheidende Punkt ist, warum in der, oder auch wo es auch Diskussionen gibt, wo der Makler sagt, jetzt haben wir die Webseite optimiert, aber ich bin ja immer noch nicht auf der 1, wie kann es denn sein? Dann sage ich, naja, schau doch mal, du bist ja hier in der Stadt mit 300.000, 400.000 Einwohnern und jetzt überleg mal, wenn es reichen würde, die perfekte Webseite zu machen, dann könnte ja jeder kommen und sagen, er ist der beste Makler, er ist der beste Arzt, er ist der beste Rechtsanwalt auf der Stadt mit der perfekt optimierten Seite und würde auf eine 1 ranken. Sage ich, aber so ist es nicht, wie es funktioniert, sondern dort, wo man eher tiefer ran muss, dass man schauen muss, ist denn dieses Maklerunternehmen eine Marke? Also ist es für Google eine Marke, die Google A für sehr relevant hält? Ist es eine Marke, die Google für sehr wichtig hält, weil andere sagen, hey, das ist ein wichtiger Makler in der Stadt? Und C, ist es eine Marke, der man vertrauen kann, weil sie Gütesiegel und Themen hat? Und so ist immer so die erste Instanz, dass ich natürlich, und das ist natürlich, Markenaufbau ist ja auch in der Offline-Welt ein sehr wichtiges und großes Unterfangen. Und für Google ist es zum Beispiel ein sehr wichtiges Ranking-Kriterium, dass Google schaut, wie oft wird denn jetzt die Marke gesucht? Wie oft wird der Makler in der Stadt gesucht und wie oft werden seine Konkurrenten gesucht? Und wenn natürlich die Konkurrenten viel öfters gesucht werden als meine Marke, dann sagt Google, na, die Webseite ist okay, aber irgendwie so richtig oft gesucht wird er nicht und er ist ja noch nicht so lange auf dem Markt und er hat noch nicht so viele Bewertungen. Der kann erstmal tun und lassen, was er will. Den packe ich erstmal auf die zweite Seite und beobachten wir. Und so ist dieses Spielchen. Und ich glaube, das ist das, was man grundsätzlich verstehen muss, wenn man sich auf das Thema SEO einlässt. Klar, es gibt immer irgendwelche Tipps und Tricks und Hacks, die ich umsetzen kann, um so ein bisschen Sichtbarkeit mehr rauszuzaubern oder den Wettbewerber auszuperformen. Aber für diese harten Begriffe, ja, Immobilienmakler plus Stadt, da sucht Google nach der Marke. Und so gehe ich immer im ersten Schritt ran, dass ich mir die Webseite anschaue und versuche, die Webseite auch einfach in Ordnung zu bringen, dass die Keywords stimmen. Aber wenn das alles erledigt ist, auch dass der Google My Business Eintrag richtig eingerichtet ist, diese ganz normale Handwerksarbeit. Aber wenn das erledigt ist, dann fängt die richtige Arbeit nämlich erst an, dass man anfängt, die Marke des Maklers online für Google aufzubauen, was natürlich auch die Makler ohne mich tun könnten, indem sie einfach ein sehr, sehr aktives Marketing haben, wo Google irgendwann sagt, hey, der ist echt präsent online und Social Media und der hat Suchvolumen. Und so fangen dann an, diese Marken zu klettern. Aber das ist so ganz grob meine Vorgehensweise. Aber die Webseite ist nur ein kleiner, es ist ein wichtiger Teil, aber es ist nur ein Stück. Nur ein Mosaikstückchen dessens, was ich kann. Und im Gegensatz zu Mosaik im Haus verlegen, macht mir das Mosaikmarken verlegen für Google, für Marken wesentlich mehr Spaß.
Jetzt überlege ich, ein SEA-Budget, also Google-Werbung zu schalten. Würde mir das helfen, auch meine Anzeigenschaltung bei Google, meine organischen Rankings in auf der Suchergebnisseite auch zu verbessern? Oder ist das keine Wechselwirkung, die es offiziell gibt zumindest?
Also es gibt eine Wechselwirkung. Also Google sagt zwar immer, naja, wenn du Google Ads schaltest, das beeinflusst dein Ranking nicht. Aber das ist ja genau der Punkt, wenn ich anfange, für diverse Begriffe, ob das jetzt Eigentümer-Suchanfragen sind oder ob das Käufer- oder Mieter-Suchanfragen sind, anfangen sichtbar zu werden, dann, wie soll ich sagen, dann wird meine Marke sichtbarer. Und wenn meine Marke sichtbarer wird und die Leute das, man sagt ja im Schnitt, muss man 13 Mal eine Marke sehen, bevor man sich an sie erinnert. Also das ist ja auch schon ein Prozess, der Zeit braucht. Dann kann es sein, dass meine Markenbekanntheit, mein Suchvolumen steigt und der Marke mich halt das nächste Mal einfach ungestützt sucht, was dann in der erhöhten Suchnachfrage der Marke endet, was wiederum ein Ranking-Signal ist. Also es gibt da schon auch Wirkungszusammenhänge, aber sagen wir so, es korreliert, aber es ist nicht unbedingt eine Kausalität. Das ist jetzt nicht so, wenn ich sage, hey, ich schalte jetzt Google Ads und in 3 Monaten wird mein SEO besser, sondern würde man sagen, es ist ein Baustein von vielen, der mir hilft bei der Markenbildung. Sagen wir es so.
Mhm. So, und wie wichtig ist es für meine Sichtbarkeit bei Google, in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein? Und wie kann ich das handwerklich machen, dass das positiv ausstrahlt auf meine Sichtbarkeit bei Google?
Also nach meiner Erfahrung oder das, was ich sehe, wird für Google die Marke und die Relevanz des Maklers immer wichtiger, weil es aus der Sicht von Google solche Bösewichte gibt wie mich, die versuchen, die Suchmaschinenergebnisse zu manipulieren. zu optimieren, je nachdem, wie man, aus welcher Perspektive man es sieht, so dass Google sich auch schon immer sehr auf diese Social Voice verlässt. Also vor allem Instagram und vor allem Facebook sind zwei Themen, von denen ich ganz klar sehe, dass sie das Ranking auch beeinflussen. Und das ist so der Punkt, wo man dann sagt, als Makler, was soll ich jetzt? Ich will einfach nur Käufer finden, ich will Immobilien vermitteln, aber ich will kein Social Media machen oder vielleicht doch, aber muss immer mehr machen. Das, was so der einfachste Anfang wäre aus meiner Sicht, dass man einfach anfängt, die Immobilien, die man also im Einkauf dazu bekommen hat, in der Vorankündigung, in der Verkaufsphase oder als auch Verkaufsreferenz bei den sozialen Netzwerken zu teilen, aber auch bei Google My Business zu teilen. Ja, die sind ja auf der Webseite oder von mir aus vielleicht auch Zeitungsausschnitte zu teilen über die Entwicklung der Immobilienpreise der Stadt. Und das sind so ein ganz einfacher Ansatz, aber vielleicht auch ein sehr wirkungsvoller Ansatz, mit wenig Aufwand die Dinge in den sozialen Medien aktiv zu werden und sowohl den Menschen als auch Google dementsprechend Signale zu senden. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber man kann seine bestehenden Inhalte ja recyceln, upcyceln. Und so mit ChatGPT ist es ja einfach. Ich kann es ja immer schnell umschreiben. Und es gibt ja auch Tools zum Verteilen. Ich glaube, Publa.io heißt eins. Das heißt, ich speise das einmal an und es wird in 5 Kanäle verteilt. Aber ja, richtig, wer bei Google sichtbar sein möchte, der sollte auch das Thema Social Media beherzigen. Weil auch Instagram ist übrigens eine Suchmaschine. Also wir reden immer über Google-Suche, aber es gibt ja auch einige Makler, die auch mit Instagram sehr, sehr erfolgreich sind.
Und die Immobilienangebote über das eigene Google My Business Profil zu teilen, das ist ja eher etwas, was aus meiner Erfahrung weniger machen.
Richtig, weil es halt sehr mühsam ist. Also man kann die als Produkte einpflegen, aber da muss ich sie einpflegen, da muss ich sie raustun. Was einfacher geht, dass ich auch beispielsweise aus meinen Immobilien, die beispielsweise in den Google My Business, da kann ich ja eine News draus machen oder eine Nachricht und sagen, neu im Verkauf oder erfolgreich verkauft. Da gibt es schon mehrere, die das machen, weil das auch automatisieren lässt. Bringt auch gefühlt irgendwie mehr. Also wenn man was als Produkte einpflegt, ich habe das Gefühl, dieses Produkte bei Google My Business, das ist nur dazu da, um den Leuten auch Menschen Mühe zu machen. Ich habe da noch nie einen positiven Effekt auf Google gesehen. Aber als News würde ich es posten, ja, beispielsweise.
Ja. Jetzt hast du eben schon das Thema Bewertung auch angesprochen. Wie wichtig ist es für einen Makler, Bewertungen zu sammeln?
Es ist rein von den Ranking-Faktoren betrachtet, würde ich sagen, bei Google My Business oder so, für die Webseite spielt es nicht unbedingt, auch spielt es eine indirekte Rolle, aber so von dem, es gibt zwei Dimensionen. So rein faktisch betrachtet, aus dem Analytischen heraus, würde man sagen, wie wichtig ist es das Ranking? Würde man sagen, für Google My Business ist es ungefähr, weiß ich nicht, 40-50%. Also wenn jemand keine Bewertungen sammelt, dann kann ich einfach für ihn nichts tun, weil er wird nicht sichtbar, weil es ist dann wie so eine Multiplikation mit Null. Wenn du zu wenig Bewertungen hast und Google gibt dir 0 Punkte dafür, da kannst du einen Aufwand von 10.000 multiplizieren, das Ergebnis ist Null. Emotional oder auf der Entscheidungsreise der Käufer würde ich sagen, gerade bei den Maklern, die noch nicht so eine uralte, eingesessene Marke sind, würde ich sagen, dass das so gefühlt eher 80-90% Gewichtung auf so einer 100er-Skala hat, weil ich das sehr, sehr oft merke bei ganz vielen Maklern, die A, entweder schon immer sichtbar waren, aber weniger Bewertungen hatten als der Wettbewerber, dass die gesagt haben, ich bin sichtbar, aber es ruft mich gar keiner an. Dann sage ich ja, dann bauen wir mal deine Bewertungen auf, tu mal was. Und auf Deutsch gesagt, und seine Bewertungen aufgebaut hat. Und es war jetzt im Januar gesagt hat, du, mich haben jetzt 6 Leute in 3 Wochen angerufen, einfach weil ich jetzt genauso viel Bewertungen habe wie die anderen beiden, die oben stehen. Und auch von diversen Maklern schon öfters gesagt, ja, die Leute sagen immer, Mensch, sie haben ja so nette Bewertungen und sie haben ja drauf beantwortet und es ist ja so, so persönlich mit so viel Gefühl. Ich glaube, bei Ihnen, da fühle ich mich wohl und deshalb habe ich Sie so angerufen. Und ich glaube, dass es halt bei den Eigentümern so den Teil gibt, so des sehr hart kalkulierenden Kaufmanns, die sagen, sich auf Maklerwebseiten wohlfühlen, wo drauf steht, wir verkaufen Ihre Immobilie zum Bestpreis innerhalb weniger Zeit, zurücklehnen und nichts machen. Ich glaube, die sind besonders gut für so Google Ads Anzeigen. Und ich glaube aber, dass es einen ganz großen Teil von Eigentümern gibt, die wollen einfach persönlich abgeholt werden und die wollen einfach das Gefühl haben, dass sie so ihre Lebensarbeitsleistung, was ja eine Immobilie in vielen Fällen ist, dass sie die jemanden in die Hand geben, dem sie absolut vertrauen können und wo sie sich wohlfühlen, weil es ja eh ein aufregendes Geschäft ist. Und insofern würde ich sagen, dass ich glaube, dass der Erfolg eines Maklers sehr, sehr stark korreliert mit der Anzahl und mit der Qualität und mit der Interaktion der Bewertungen, die er hat. Und er muss nicht mal top sichtbar sein, weil die Leute gucken sich auf Position 4, 5 oder 6 an. Aber sobald ich mit viel Bewertungen raussteche und es auch schöne Bewertungen sind, hat es einen unglaublichen Hebel. Also das ist so meine persönliche Erfahrung tatsächlich.
Also gefühlt ist es ja auch so, du kannst das wahrscheinlich noch besser einordnen, dass auch die Bewertungen immer sichtbarer werden auf den Suchergebnisseiten, sei es dadurch, dass eben auch die Anzahl der Sterne bei den Textergebnissen zusätzlich erscheint, sei es über die Google Maps Integration, die ja auch meines Erachtens immer prominenter eingebaut wird in die Suchergebnisseiten. Wie ist da deine Einschätzung zu?
Ja, definitiv. Also Google zeigt dir ja dann auch an, oftmals diverse Portale, so jetzt ein paar zu nennen, wer kennt den Besten oder kennst du einen oder Maklervergleich oder Jakasa beispielsweise oben in den Suchergebnissen. Ich denke auch KI-Suchen, da sprechen wir vielleicht noch drüber, auch KI-Suchen orientieren sich sehr stark am Ranking, an Bewertungen der einzelnen Makler. Auch das ist ja schon mal ein Grund, wenn ein anderer Algorithmus sagt, naja, den besten Makler, den ich empfehlen kann, das ist der, der die meisten Bewertungen hat, dann ist das auch nochmal so eine Beweisführung im Nachhinein. Aber ich denke auch, ja, dass überall die Bewertungen wichtig sind. Und deshalb kann ich es nur empfehlen, auch dass man auf der Webseite einfach seine Bewertungen, egal aus welchem Portal sie sind, es kann auch Proven Expert sein, dass man aber einfach so seine Trust-Elemente auf die Seite klebt und nicht nur sagt, hey, ich bin der Beste und ich habe die und die Dienstleistung und ich bin so und so lang auf dem Markt, sondern auch sagt, hey, du kannst mir vertrauen, hunderte andere Kunden, Thema Social Proof, täuschen sich nicht.
Wenn die Erkenntnis da ist, dass das der richtige Weg ist, ist ja dann die nächste Herausforderung, ist dann auch zu tun und die Bewertungen eingesammelt zu bekommen. Gibt es da Hilfestellungen von dir oder Hinweise von dir, wie ich das am besten bewerkstelligen kann? Plus, wie kann ich mit der Angst umgehen, dass ich vielleicht schlecht bewertet werde? Das, was ich ja auch immer wieder höre. Wie gehe ich mit schlechten Bewertungen um?
Auch da gibt es 2 Dimensionen. Ja, der erste Punkt ist erstmal das Wollen. Weil es ist ganz oft so, dass ich, was weiß ich, dass 2 Makler vor Ort und der eine hat viele Bewertungen und der andere hat weniger Bewertungen. Wenn du fragst, dann magst du nicht mehr Bewertungen sammeln. Und dann kommt da, es ist so schwierig und weiß ja auch nicht, wie man die Leute ansprechen kann. Und ich glaube, das ist erstmal der Punkt, dass man das wirklich wollen muss. Also wenn ich mir anschaue, auch HS-Immobilien, die waren ja auch bei dir zu Gast, der Christian und der Hagen, die kenne ich auch persönlich. Wenn ich sehe, also auch wie die hinterher sind, ihre Bewertungen zu sammeln. Plus, und jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich auch einen Prozess dafür zu haben. Also ich sagte immer, gut, trust the process, was soll passieren? Baust in dein CRM sein, baust in deine Rechnung sein, mach's automatisiert. Und dann sagen die Leute zu Recht immer, naja, aber ich habe halt nicht so die Schlagzahl. Ja, ich bin ein bis zwei Mann-Unternehmen. Ich mache keine Vermietung, ich mache nur Verkauf, aber ich mache jetzt nicht 100 Objekte, sondern vielleicht 15 pro Jahr. Und dann immer nur beim Notar und dann haben viele den Google My Business Eintrag nicht. Wenn man erfolgreich sein möchte, ist der Punkt, ist, dass du eigentlich bei jeder, entweder du hast auch ein großes Netzwerk an Dienstleistern, na, die dir so Anschubhilfe geben und sagen, hey, ein Architekt, du kennst mich doch, wollen wir uns nicht mal bewerten. Ich denke, auch das ist okay. Aber der zweite Punkt ist, wenn ich es von Immobilieninteressenten, also potenziellen Kunden haben möchte, dann muss ich wohl an jeder Besichtigung auch ran. Also sprich, einfach schauen, nach jeder Besichtigung kennenlernen, fragen, hey, wie hat's Ihnen denn gefallen? War die Besichtigung schön? Geben Sie mir doch mal Feedback. Auch wir wollen uns verbessern. Und wenn die Leute sagen, Mensch, voll super, es war richtig gut, dann kann man vielleicht so einen QR-Code hinhalten mit seinem Bewertungslink. Und sagen, hey, könnten Sie mir nicht eine Bewertung geben? Ich kenne auch Makler, die kommen dann gleich mit dem Tablet. Das stellen sie auf, dann können sich die Leute so in die Ecke stellen und bewerten. Manche verteilen auch Schokolade, kleine, mit QR-Code. Also der Eugen Mönig von Mönig Immobilienmanagement, der macht das richtig gut. Der macht das auch, der Hausverwalter bei Eigentümerversammlungen. Der sammelt sein Zeug auch ein. Und ich glaube, das Wichtigste ist, es zu wollen und keine Angst zu haben. Und ich glaube, keine Angst hat man in dem Moment, in dem man einen Prozess hat, dem man vertraut und dem man auch durchzieht. Es ist halt einfach Fleißarbeit. Punkt.
Also ich kenne das ganze Thema auch rund um Feedback einholen nach Besichtigung. Einfach nur nachzuhören per automatisierte E-Mail. Wie hat es denn gefallen? Dass es da auch sehr viel Vorbehalte gab. Ne? Werde ich denn da gut bewertet? Aber man muss tatsächlich sagen, in der Praxis äußern sich diejenigen, die sich äußern. Das ist aus meiner Erfahrung sind das auch 50% plus X, die da auch Feedback geben. Und die äußern sich sehr, sehr überwiegend positiv. Also der Makler, der da professionell auftritt, der muss da auch vor gar nichts eine Scheu haben, dass es da ein negatives Feedback gibt. Warum?
Ich habe das noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe aktiv Bewertungen eingeholt und ich bin schlecht bewertet worden, ich mach's nicht mehr. Ich habe das noch nie gehört. Die schlechten Bewertungen, die kommen immer von alleine und zu 95% trifft's immer Mietmakler und diejenigen, die eine schlechte Bewertung schreiben, sind ja auch ganz oft die einfach die Wohnung nicht bekommen haben oder sich ärgern, weil man sie halt nicht berücksichtigt hat. Also die Leute haben ja bei Kritik selten irgendwas an der Fachlichkeit auszusetzen, sondern es geht immer nur darum, dass sie sich persönlich gekränkt fühlen und dann ihren Unmut loswerden sollen. Warum erwähne ich das? Weil gerade diese Bewertungen auch sehr, sehr einfach entfernt werden können, indem man sie entweder Google meldet oder man auch einfach direkt, gibt es ja genug Kanzleien, die das anbieten, zwischen 30 und was weiß ich, 100 Euro, diese Bewertungen entfernen können und die sind dann zu 98% verschwunden. Und warum soll man denn wirklich jetzt einfach eine total persönliche, nicht gerechtfertigte Rache-Bewertung, also die total ungerechtfertigt ist, warum sollte man jetzt auch nicht dagegen vorgehen und sich auch wehren damit? Also ist ja selbstverständlich.
Ja, aber also finde ich auch eine interessante Perspektive, die du hier nochmal reinbringst, wie man eben auch sich gegen ungerechtfertigte, persönliche, negative Bewertungen dann auch zur Wehr setzen kann und das eben auch jetzt mit den Erfolgsquoten, die du gerade genannt hast, ja auch sehr erfolgreich zur Wehr setzen kann.
Ja, richtig gut. Also ich habe auch ein, zwei Anbieter, mit denen ich da zusammenarbeite und ich würde sagen, Die Erfolgsquote liegt die letzten 3 Jahre bei 100%. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Bewertung nicht entfernt werden kann.
Ja, also ich kenne auch mindestens 2 Fälle, wo dann im Austausch mit Google Google dafür gesorgt hat, dass solche Bewertungen dann auch entfernt wurden. Und zwar relativ zackig, muss man auch sagen. Also die sind da schon sehr, sehr responsiv.
Ja,
jetzt haben wir eben schon über, hast du schon das Thema KI angesprochen. Lass uns nochmal kurz beim Thema Suchmaschinenoptimierung bleiben. Neben Google macht es Sinn, dann noch andere Suchmaschinen mit zu betrachten? Stichwort Bing. Oder ist Bing mit einem Marktanteil von 5% oder so, wenn überhaupt?
5%, ja, wenn überhaupt. Wobei es irgendwie ja Bing durch die Integration von KI-Suche ist natürlich schon ein bisschen wichtiger geworden. Aber ich sage immer, wer für Google optimiert, der optimiert eigentlich von Bing, weil so die grundlegenden Mechaniken, wie Suchmaschinen funktionieren, die Algorithmen funktionieren, sind immer gleich, so dass man jetzt nicht extra eine Bing-Optimierung machen muss. Und ich kenne niemanden, der aktiv wirklich Bing benutzt, außer er hat es irgendwie in seinem Browser als Standardsuchmaschine eingestellt und weiß nicht, wie er Google hinbekommt. Das sind diejenigen, die Bing verwenden. Ansonsten, ja, es gibt ja noch, du kannst ja für, natürlich gibt ja auch, Amazon ist eine Suchmaschine, aber spielt ja jetzt überhaupt gar keine Rolle für die Makler. Ich glaube auch wirklich oft, dass man unterscheiden muss. Ich kenne Leute, die sind so 20, 25 und dann sage ich, guck doch mal nach dem Unternehmen und dann sage ich, habe ich nicht gefunden. Sehe ich, aber wo suchst du denn? Ja, ich habe bei Instagram gesucht, das ist nicht da. Und da muss man schon auch aufpassen, dass es einfach eine Generation gibt, die informieren sich über Marken, nicht mehr über Google, sondern die gehen einfach zu Instagram und suchen. Und wenn du da nicht bist, dann gibt's dich einfach nicht. Also ich würde das gar nicht so andenken, ach, soll ich hier noch für DuckDuckGo und soll ich was für Bing machen? Sondern ich würde mir echt überlegen, in welchen anderen Medien suchen die Leute. Auch TikTok könnte auch was sein in Zukunft. Da muss man aber der Typ sein. Ich glaube, Peggy Stüber, die war auch bei dir zu Gast. Die macht das ziemlich gut in TikTok und die hat da auch irgendwie tausende Views, auch irgendwo bei sich aus der Region. Ja, das ist ganz spannend. Aber Fakt ist, wenn ich die klassischen Suchmaschinen mache, dann reicht's, wenn ich für Google optimiere, weil der Rest, der wird ist sehr, sehr ähnlich.
Ich fahre jetzt über Pfingsten nach London und ich habe meinen Sohn, der ist 10 Jahre, gebeten, mal so ein paar Reiseziele für London rauszusuchen. Dann ist er hingegangen, hat ChatGPT geöffnet und hat dann da lustig reingepromptet. Ja, wir sind mit 4 Personen in London, 2 Kinder, 2 Erwachsene, 4 Tage, Pfingsten. Was empfiehlst du uns zu tun? Welche Restaurants, Hotels, Aktivitäten? Ja, und da gab es einen ganz coolen Aktivitätenplan. Also dann auch mit den konkret benannten Hotels, Restaurants und so weiter. Und dasselbe kann man natürlich auch auf die Immobilienbranche übertragen.
Ja.
Also da wächst ja gerade eine Generation auch ran. Du hast es gerade rund um Insta angesprochen, aber das kann man ja auch auf ChatGPT jetzt wunderbar übertragen. Ich habe es jetzt am eigenen Leib gesehen. Da wird nicht mehr gegoogelt, sondern da wird halt mit der KI interagiert. Was siehst du da am Horizont, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt? Und wie kann ich als Makler dafür sorgen, dass ich da auch stattfinde?
Ich finde das auch total faszinierend. Das stimmt, wir hatten uns drüber unterhalten. Und ich glaube, so, jetzt kommt das Philosophen-Bullshit-Bingo-Lieblingswort, Habitualisierung von kulturellen Gepflogenheiten. Nämlich, wie wir gesucht haben. Komm, wir beide sind doch aufgewachsen hier, wenn wir einen Flug suchen, gehen wir zu einer Suchmaschine und vergleichen die Preise. Wenn wir was machen wollen, suchen wir die 10 besten Tipps in London für Google. Weißt du, wir sind ja so aufgewachsen, dass wir immer sehr eindimensionale Fragen stellen und wissen, an welche Portale wir gehen wollen, um das Feedback zu kommen. Das hast du aber nur gemacht, wenn du halt, sag ich mal, in diesem erwerbstätigen Alter bist oder Verantwortung hast, wo du die Sachen buchen musst und machen musst. Die Generation, die auf einmal nachkommt, vielleicht früher mit dem Pferdekutschen, wo Leute gesagt haben, boah, doch nicht so ein Benzinauto, komm, die Pferdekutsche, die tut's doch auch. Und dann kommt eine neue Generation, die sagt, ah, ist doch voll unpraktisch, geh doch einfach ChatGPT, die schreibt ja auch meine Klassenarbeit, hoffentlich nicht bei euch zu Hause, und sagt dann einfach, hey, ich möchte das machen, weil der eine ganz, ganz offene Herangehensweise hat. Es ist schlecht wie der Übergang von gelbe Seiten hin zur Google-Suche, wo die älteren Leute, meine Mutter hat immer noch die gelben Seiten zu Hause und guckt halt in den gelben Seiten nach. Das würde doch heutzutage überhaupt gar keiner mehr machen. Also wir langen uns doch an den Kopf, wenn jemand nach Informationen sucht auf gelbe Seiten. Und ich glaube, diese Generation, die rankommt, die jetzt so 12, 13, 10 ist, je nachdem, wie die Leute halt mit der Internetzung anfahren, die werden sich so jetzt auf einmal umorientieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in 10 Jahren vielleicht Google nur noch einen Marktanteil von 70 oder 60% hat und nicht mehr von 90 und 30-40% einfach KI-Suchen hat. Auch Google wird da sicherlich was rausbringen. Aber du weißt, wie es ist, wenn mal so ein Trend ins Laufen ist, wie bei Tesla, die Leute bringen was raus, also Model 3, dann lachen zuerst alle drüber und die Autofirmen sagen, hey, der verkauft ja nicht mal ansatzweise so viel Autos wie ich, ja, das braucht doch keiner. Und auf einmal sagen die Leute, hey, das ist cool, das ist viel besser, das ist besser zu benutzen wie mit der KI-Suche. Und auf einmal wächst es rapide an. Die bringen auch Lösungen auf dem Markt und Gemini und Tätigkeiten, aber irgendwie zieht halt derjenige, der als erster auf dem Markt war, ChatGPT, zieht sie halt alle ab. Und ich denke, es ist auch eine Situation, die schon auch gewisse Ähnlichkeiten hat. Und ich habe gestern in einer Gruppe gelesen, das ist ja schon auch längst beispielsweise zum Thema Immobilie mal zurückzukehren, also im Speziellen. In Singapur gibt's einen KI-Assistenten. Ich glaube, es heißt mogul.sg. Ich müsste noch mal nachgucken. Da kannst du einfach sagen, hey, ich suche eine Wohnung in Singapur, 2 Zimmer. Bitte such mir die passenden Wohnungen raus. Bitte kontaktiere die Makler. Bitte bereite alle Unterlagen vor. Bitte mach die Termine aus. Und dieser KI-Assistent, der macht alles. Und ich glaube, er verlangt, glaube ich, 0,2% Provision und in Singapur sind üblich 3% Position. Also dieser Fanal, den man immer an den Himmel malt und sagt, naja, es ist jetzt nicht nur auf einmal mehr das Suchverhalten, der sich ändert, weil diese KIs geben nicht nur Antworten, sondern die können auf einmal auch Sachen tun, also Stichwort Agent-KI nennt man das, also agentive KI, also ein Operator, praktisch ein Assistent, der für dich das tut, den gibt's in anderen Ländern schon. Wobei man sagen muss, Singapur ist sehr digitalisiert. In Singapur sind sicherlich auch alle Unterlagen, die man braucht, auch voll digital erhalten. Sag ich mal, die KI wird sich jetzt nicht durch deutsche Bauarchive durchwälzen, das dauert noch. Aber ich denke, so dass dieser Zeitenwandel angefangen hat und man sollte sich auf alle Fälle, wenn man jetzt ein Makler ist, jetzt auch einfach erst in jungen Jahren ist, weil sie sich in seinen 20ern oder am Anfang seiner Berufskarriere ist, sollte man sich zumindest Gedanken machen, dass man in KI-Suchmaschinen auch einfach stattfindet und dafür optimiert, weil gibt den Suchmaschinenatlas, der ist von einer größeren Agentur, die aber nicht auf Platz 1 steht für SEO, für Immobilienmakler. Ich habe auch, KPIN müsste ich nachschauen. Die machen einmal pro Jahr eine Umfrage, fragen 1000 Leute, Panelbefragung, hey, welche Suchmaschinen benutzt du? Und auf einmal letztes Jahr im Oktober kam dann raus, dass 10-25% der Befragten, also von 1000, mindestens einmal pro Woche eine KI-Suchmaschine, also wie Perplexity, wo du ähnlich wie bei Google was fragst, du kriegst eine Antwort, oder halt einen Chatbot verwenden, so wie das dein Sohn gemacht hat, der Tipps gibt, mindestens einmal besuchen. Und innerhalb von einem Jahr, und bei den jungen Leuten waren es sogar 40%, also jung heißt unter 20, was sich genau mit unserer Theorie treffen würde. Und das ist natürlich schon überraschend. Und insofern sollte man sich schon auch überlegen, dass man halt für KI-Modelle vorkommt. Die Frage ist, wie kann man das konkret anstellen? Es gibt ja einen feinen Unterschied. So Google, dann stellst du deine Webseite online, da kommt der Crawler vorbei, der Bot, der guckt sich deine Seite an, packt ins Google Datencenter, die wird gewichtet und irgendwie ausgespielt. Bei den KI-Modellen ist es ja so, dass die mit Informationen und Grundlagen gefüttert werden. Das heißt, die suchen sich halt Datensätze aus, lernen die Maschine damit an und die gibt die Ergebnisse. Das heißt, es ist nicht tagesaktuell und es gibt immer Verzögerungen. Deshalb muss man schauen, dass die packen jetzt nicht, weißt du, deine Webseite als Makler XY sucht sich jetzt nicht OpenAI und packt es in die Datenbank, damit du gefunden wirst, sondern die nehmen halt Portale, wo viele Makler drauf sind und packen die rein und darauf werden die Antworten errechnet. Also wenn du zum Beispiel suchst, bester Makler, weiß ich nicht, Bergisch Gladbach oder bester Makler oder Immobilienmakler oder nenne mir einen guten Makler in Stadt XYZ, da wirst du vorwiegend Ergebnisse bekommen, wo diese Vergleichsportale analysiert werden. Er hat so und so viele Bewertungen auf dem Portal, hat so und so viele Bewertungen auf 20 Portalen und da steht Quelle immer, wer kennt den besten Jakasa, Maklervergleich und so weiter. Also der entscheidende Punkt ist, um aktuell in der KI-Suche sichtbar zu werden, brauchst du eine Seite mit guten Inhalten, die vielleicht relevant ist, also wie das für Google ist. Aber gerade bei Maklern ist es so, dass aktuell vor allem auch Vergleichsportale zählen, wo die sich auf Bewertungen stützen. Das heißt, du musst nicht nur Bewertungen sammeln bei Google, sondern du musst auch schauen, dass du auf diesen Vergleichsportalen gut vertreten bist, die dann wiederum als Datengrundlagen für KI-Suchen gelten. Also es ist noch ein Tick mühsamer, das passiert automatisch. Aber sage ich mal, es macht Sinn und gerade so vor dem Hintergrund und so den Entwicklungen, über die wir gesprochen haben, würde ich es nicht vernachlässigen.
Also ich habe hier gerade eingegeben bei ChatGPT, welchen Makler kannst du für Köln empfehlen, für einen Immobilienverkauf?
Ja.
Und dann bekomme ich so eine schöne Karte angezeigt von Köln und dann mit so lokalen Bubbles verteilt auf der Kölner Stadtkarte mit Bewertungen. Und dann werden mir jetzt hier angeboten, erstens Becker und Becker Immobilien.
Ja.
Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Falk Immobilien, gut, großer Makler. Rheingold, eher kleiner Makler, Immobilien Ernst ist wahrscheinlich eher ein Einzelmakler und Wolkenburg Immobilien. Also bis auf Falk sind jetzt nicht die großen lokalen Player dabei, ne? Weil, ja. Was ja deine These auch bestätigt, ja?
Ja, also das wird ganz anders gewichtet, weil es gibt ja auch manchmal, weißt du, wenn die nur 10 Bewertungen haben, die haben aber 10 mal 5,0, weil wenn du jetzt ein großer Makler bist und du hast tausende Bewertungen, da schaffst du keinen 5-0er-Schnitt. Irgendjemand spuckt dir immer in die Suppe. Dann hast du halt 4,8 und 4,9, aber dann bist du nicht mehr der Beste. Muss ich später anschauen. Du hast bei ChatGPT gesucht, oder?
Ja, bei ChatGPT, genau.
Du hast gesucht, bester Makler für den Immobilienverkauf in Köln. Mit Karte, das ist ja interessant. Ja, müssen wir gleich nachgucken. Da ist auch.
Und als Quellen werden dann teilweise Webseiten angegeben. Ja. Wie zum Beispiel falkimmo.köln,
ja.
Aber dann auch meinmakler.com, Immo-Netzwerk, ja. Listando.
Ja.
Also das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, dass da auf die sozusagen Maklerverzeichnisse gegangen wird.
Richtig, ja.
Warum jetzt hier Jakasa nicht auftaucht?
Ist ganz unterschiedlich. Also.
Aber da sieht man einfach, dass das ein anderes Spiel ist, ne? Und man sich auf dieses Spiel oder beziehungsweise auf die Logik, wie Ergebnisse analysiert werden jetzt durch die KI und wie sie dann auch präsentiert werden, dass man sich darauf vorbereiten muss, um dann da auch stattzufinden.
Ja, was absolut. Also auch mit der Karte, wie du das sagst, ich habe das noch mit der Karte so gar nicht. Ich habe die Karte beispielsweise noch nie gesehen. Also man ist ja immer sehr, sage ich mal, die Suchergebnisse von Google, wie die aufgebaut sind, das Feedback, das kennen wir ja. Aber
ich teile das hier gerade für unsere Hörer. Da siehst du jetzt hier diese Bubbles, so ein bisschen wie so eine Google Maps Integration in der Suchergebnisseite bei einer Websuche.
Interessanterweise ist es so, dass die anscheinend gar keinen Zugriff auf die Google Datenbank haben, weil Google Sternchen habe ich dort noch nie gesehen.
Ja, so, und hier sind die Quellen, ne?
Ja, richtig. Aber du könntest, ja, schau mal, du hast auch hier, also er liest schon auch die Seitentitel auf. Er sagt jetzt hier Immobilienmakler für Verkauf und Vermietung. Ich schätze mal, dass dieser Immobilienmakler Ernst, wenn du bei Google suchst nach Immobilienmakler Köln, irgendwo auf Platz 60 oder 70 kommt. Aber dadurch, dass dir dieses Immobilienverkauf, ja, direkt im Titel hat und die KI das anscheinend in der Datenbank hat, und die halt noch viel einfacher bewertet, indem sie wie Google vor 15 Jahren Keywords anschaut, ist die halt auf einmal da, wobei man sagen würde, ja, ist es überhaupt der wichtigste Makler? Ist denn der, also ich kenne Immobilien Ernst nicht, um Gottes Willen, wenn ihr zuschaut, nicht, dass ihr denkt, ich habe ihn jetzt zwar auch noch nicht gekannt, aber man sieht, das Spiel wird durcheinander gewürfelt. Ich habe auch die Karte noch nie gesehen. Da wird sich echt was tun. Aber wie ist der Befehl? Immobilienmakler für den Verkauf. Welchen Makler für Immobilienverkäufe kannst du für Köln empfehlen? Ja, also das ist ja auch das, was ich noch gar nicht abschätzen kann. Wie suchen denn die Leute in der KI? Wenn du bei Google suchst, suchen die Leute immer Immobilienmakler Köln, egal ob sie jetzt Eigentümer sind oder Mieter sind oder Käufer sind. Aber die Frage ist, wie suchen sie denn tatsächlich in der KI? Ja, jetzt hast du schon ein bisschen versaut. Du hast es schon, den Chat schon vorgeprägt. Ich weiß nicht mehr, du müsstest wahrscheinlich einen neuen aufmachen.
Wie lautet dein Prompt?
Gib einfach mal ein Immobilienmakler Köln.
Immobilienmakler Köln in ChatGPT. Habe ich einfach jetzt so, wie die eingegeben. Und jetzt wird hier angezeigt, das Internet wird durchsucht und Immobilienscout 24 wird referenziert. Und jetzt gibt es eine Liste von Immobilienmaklern. Es fängt oben an mit Kampmeier. Dann taucht an Position 2, 4, 6 KSK Immobilien auf, darunter Falk Immobilien, Engel und Völkers Köln und so weiter. Das ist jetzt einfach nur eine Liste, wie man die auch von Google erwartet, ne? So ein bisschen.
Die Frage ist, ob uns das was bringt. Das ist ja genau die Frage. Wir suchen jetzt halt wie zwei alte weiße Männer suchen Immobilienmakler Köln. Aber die Frage ist, wir kriegen ja kein Feedback von OpenAI. Mich würde es wahnsinnig interessieren, wie die Leute in der KI-Suche suchen. Suchen die Immobilienmakler Köln oder sagt mir, ey, wie du es gesagt hast, ich suche einen guten Makler in Köln für den Hausverkauf. Kannst du mir helfen? Und sage ich mal, dieses Suchmuster zu haben, die analysieren zu können von der Semantik, dann kann man auch für KI sehr gut optimieren, weil dann wüsste man ganz genau, was man zu tun hat. Aber das, was man sehen kann, ehrlich gesagt, wenn es wirklich 15-25% der Leute einmal pro Woche nutzen, es kommen ständig andere auch Ergebnisse raus. Man weiß gar nicht, wie sich es zusammensetzt. Eigentlich steht man da schon echt noch ganz schön blass da, von der Erkenntnis, wie man genau jetzt man optimieren sollte, weil sich auch ständig was ändert. Schon spannend. Also auch für mich natürlich.
Ja, das ist so ein bisschen, wie du eingangs gesagt hast, wie du mal gestartet bist in das Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre.
Ja, aber das ist total einfach. Da ging das super gut. Aber gut. 20 Jahre. Es sind 20 Jahre.
Mit welche Tools nutzt du denn, um da eben auch die lokale Suche zu analysieren? Kannst du unseren Hörern da Empfehlungen geben?
Ich glaube, das größte Analyse-Tool ist immer noch so ein bisschen Google selbst, ja, weil man auch, sage ich mal, auch durch das selber Googlen echt gut analysieren kann und gucken, wer kommt denn da so und welche Suchergebnisse werden gezogen. Und Google versucht ja auch immer die Suchintention zu berücksichtigen. Deshalb erscheinen ja auch, wenn ich jetzt nach Immobilienmakler plus Stadt suche, kommen auf einmal Stepstone-Anzeigen. Dann weiß man anscheinend, in der Stadt suchen sehr viele Leute nach Stellenanzeigen für Immobilienmakler und Google versucht es zu berücksichtigen. Also so, um herauszufinden, was die Leute überhaupt suchen und welche Ergebnisse cool sind, ist eine genaue Auseinandersetzung der Google-Suchergebnisse auch mit das beste Tool. Was ich auch noch empfehlen kann, das ist ja auch bei Google Ads, gibt es ja auch den Keyword-Planer. Das ist praktisch ein kostenloses Keyword-Recherche-Tool, das man verwenden kann, um Suchergebnisse zu bekommen. Ansonsten, was ich halt stark verwende, das sind schon sehr spezielle Tools. Also für mich machen so Backlinks, also das Bauen von Links, dass andere Seite auf die Seite meiner Kunden referenzieren, einen Großteil der Arbeit aus. Deshalb verwende ich so Keyword-Tools wie, die heißen dann Majestic und Übersuggest und SEMrush und so weiter. Das ist einfach mal ganz interessant, wenn man sehen möchte, was macht denn hier mein Konkurrent? Und dann wird man entdecken, dass der vielleicht ganz viel regionales Sponsoring macht. Also auch auf Basis der Seiten, die auf meinen Wettbewerber verlinken, kann ich schon extrem gut ableiten, welche Marketingaktivitäten der unternimmt. Also so Backlink-Tools sind super zur nicht Spionage, Wettbewerbsanalyse, der Marktbegleiter, würde man sagen. Ansonsten Keyword-Tools, da reicht für die meisten, aber das von Google Ads. Ich verwende persönlich noch WriterZen und Übersuggest und ein paar ganz spezielle Tools. Wenn ich jetzt drüber zähle, dann schalten alle ab. Das mache ich jetzt nicht. Und ansonsten, um die Sichtbarkeit des Google My Business Accounts oder der Einträge zu messen, verwende ich immer so ein Tool, das erzeugt so Geogrids, weil die Sichtbarkeit des Google My Business Eintrages ist immer sehr abhängig vom Standort des Suchenden und der Entfernung zu potenziellen Suchergebnissen. Auf Deutsch, wenn jemand 10 Meter vor meinem Büro steht und sucht einen Immobilienmakler, in Köln steht 10 Meter vom Immobilienmaklerbüro entfernt, dann wird das Büro, was 10 Meter vor ihm ist, immer auf Platz 1 ranken. Wenn er ins nächste Stadtviertel geht, ist das anders und so, um das zu visualisieren. Das verwende ich.
Kann man übrigens, wenn ich auf das Suchergebnis klicke, ne? Ich habe ja nach SEO für Immobilienmakler eingangs gesucht, auf der Suchergebnisseite und dann auf den Local on Top Eintrag klicke, der den Seitentitel hat, SEO für Immobilienmakler, dann sieht man dieses lokale Grid und ich finde das visualisiert, das auch top. Echter Zungenbrecher. Das, was du gerade angesprochen hast, wie sieht die lokale Sichtbarkeit sozusagen in den einzelnen Quartieren aus?
Ja, richtig. Also je größer die Stadt ist, desto, also das ist auch eigentlich meine Arbeit, alles grün zu machen. Ja, dass du überall in der ganzen Stadt 1, 2 oder 3 bist. Das ist so der Hauptkern auch der Arbeit, diese Sichtbarkeit zu erhöhen.
Gibt's da eigentlich irgendwelche neuen Zahlen zu, wie so die Klickverteilung ist? Auf den ersten 3 Plätzen, wie viel Reichweite versammeln die auf sich oder konzentrieren sich auf sich?
Ja, also es kommt halt auch immer sehr stark auf die Suchintention an. Also es ist jetzt ein Eigentümer, es ist ein Käufer. Wenn man es jetzt ganz, 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 ganz grob abstrahieren wollen würde, würde man sagen, wenn man sucht, ungefähr 10%, also 10 von 100 Suchenden klicken oben irgendwie eine Werbeanzeige an. Das heißt, die wird schon mal von echt vielen Leuten auch einfach ignoriert, weil die sagen, ist bezahlt, kann nicht gut sein, es ist, glaube ich, der Deutsche an sich hat immer eine Abneigung oder Werbefernsehen und Werbung möchte man nicht machen.
Dann ich bin so tatsächlich einer, ich blende das aus. Wenn ich meine Frau beobachte, die klickt da zum Beispiel auch immer drauf. Also für die ist das eigentlich irrelevant.
Ja, es ist, weiß auch nicht. Ich habe dann auch immer gleich eine Aversion oder so und denke mir, nee, da klickst jetzt nicht drauf. will lieber die organischen Ergebnisse haben. Teilweise sind auch die Titel auch einfach zu werblich, weil es natürlich Werbeanzeigen sind. Und wenn man jetzt aber eine Information suchst und du hast dann sehr werblichen Titel von der Anzeige, dann denkst du dir, ah, der will mir jetzt was verkaufen, ich will das aber gar nicht. Ich suche ja Informationen zu dem Thema. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran. Dann hast du diesen Kartenausschnitt, ja, mhm, mit den drei Dingern. Da sagt man so ganz grob, dass ungefähr 40-50% der Leute dort draufklicken oder sich zumindest mit dir beschäftigen. Das ist schon ein Löwenanteil. Und dann kommen die organischen Suchergebnisse, wobei manchmal kommt dann auch Werbung in den organischen Suchergebnissen. Google ist ja auch immer dabei, seinen Profit zu maximieren und baut immer mehr Werbung ein. Also ich finde auch, dass die Qualität der Suchergebnisse bei Google eher rückläufig ist, muss ich persönlich sagen, oder sehr stark werblich geprägt ist. Und so die ersten drei, die sammeln auch natürlich nochmal so 30-40% der Klicks ein, wobei man schon sagen muss, so dass du kaufst ja keinen Rucksack oder so, du bist ja auf der Suche nach einem Makler, dass du schon so die ersten 5 bis 10 Ergebnisse da schon auch noch so in Betracht kommen. Aber ein richtig gutes Feeling vermittelst du halt vor allem, wenn du halt auf Platz 1, 2 oder 3 stehst. Es kommt noch ganz stark auf die Suchintention an. Ich würde sagen, dass 95% der Leute, die nach Immobilienmakler plus Stadt gucken, was kaufen oder was mieten wollen. Das sieht man halt auch immer auf den Webseiten. Die Leute gehen sofort auf Immobilienangebote, klicken die drauf, wenn man das so messen kann mit einer Heatmap. Deshalb ist es auch wichtig für SEO, dass man seine Immobilienangebote auf der Seite hat und dass die Leute auf der Seite sehr, sehr lang bleiben. Weil wenn die nur kurz bleiben und hüpfen wieder zurück, dann sagt Google, du, der war mal 5 Sekunden auf der Seite, bei den anderen 3 war jeweils 2 Minuten. Die Seite muss schlecht sein und dann geht's erstmal runter.
Sehr nachvollziehbar. Ja. Was ich eben noch rund um die Bewertungen fragen wollte, aber vergessen habe, ich schiebe das jetzt einfach nochmal nach. Man sieht jetzt auch immer häufiger, dass die Bewertungen auch kommentiert werden. Warum ist das wichtig, dass Bewertungen kommentiert werden?
Ach du, es ist einfach. Also erstmal ist es schon auch irgendwie ein Ranking-Signal. Du beantwortest deine Bewertungen, du machst was wie so ein Häkchen für Google, hat er brav gemacht. Fließt positiv mit in das Ranking ein. Ich glaube, der zweite Punkt ist viel eher, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und das Gefühl haben, hey, der liest die Bewertungen, die hat ein echtes Business miteinander, die haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, der hat sich bedankt, der hat den Makler genannt und also in der Bewertung und man selber schreibt zurück, echt war so einfach toll, sie zu begleiten dürfen und wünschen ihnen auch viel Spaß in ihrem neuen Garten, wo man auch weiß, hey, da menschelt's und so. Und Immobiliengeschäft ist ja People-Business und da muss es ja auch menscheln, wie wir auch schon festgestellt haben. Und deshalb glaube ich, dass es für potenzielle Eigentümer fast wichtiger ist, es zu beantworten, ist als nur für Google zu tun, auch persönlich zu beantworten. Und ich kenne viele Makler, die beantworten es auch wirklich, wirklich gut. Das machen die meisten. Soweit haben wir das schon auch hinerzogen, dass die immer brav beantworten. Mit der KI kann man das ja auch echt super gut machen. Du musst ja nur die Bewertung nehmen, sagst du, schreib mir bitte eine persönliche, nette Antwort drauf, noch 2, 3 Fakten, ich bin mit dem per Du und dann kommt da eine super Bewertung raus, die auch ganz natürlich klingt, dann findet man auch mal die Arbeit, so im Tagesgeschäft das nebenbei schnell zu erledigen.
Mhm. Ja. Welche Fehler siehst du relativ häufig und kannst hier davor warnen, die Hörer, die zu begehen?
Ich sehe es selten. Ehrlich gesagt, ganz, ganz selten, dass mit wenigen Ausnahmen, dass eine Webdesign-Agentur, die eine Webseite macht, die Seite auch nur ansatzweise für SEO optimiert. Also,
das heißt, neue Webseiten, ja, für Makler, die du siehst, Da stellst du fest, dass die dann häufig vielleicht schick aussehen und funktional sind, ja, richtig, aber die Suchmaschine als Anwender nicht mit betrachtet.
Gar nicht lesbar sind. Also konkretes Beispiel wäre, du kriegst eine neue Webseite und auf der Startseite lautet halt der Seitentitel, anstatt Immobilienmakler Köln, Meier Immobilien, steht nur drin Start oder Home Meier Immobilien. Die Webseite hat nicht mal ansatzweise eine Chance, bei Google auch gefunden zu werden. Und das Thema ist, wenn die Agenturen sagen oder die Webdesigner sagen, sie machen SEO, in 95% aller Fälle tun sie es nicht. Das ist so der Fehler. Also vielleicht nicht den Agenturvertrauen, also einmal einen kritischen Blick drauf werfen, keine Bewertungen sammeln. Oder auch einfach schlechte Bewertungen zu akzeptieren, sich mit dem Thema nicht mehr auseinanderzusetzen. Ja, das Thema Scheuklappeneffekt ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Und generell, es geht da gar nicht so um SEO. Ich glaube, nicht an seiner Marke zu arbeiten, seine Marke nicht bekannt zu machen, das ist, glaube ich, der größte Fehler. Weil ich kenne ein paar Makler, die sind wirklich gut sichtbar, machen aber irgendwie so kein SEO, also nur sehr rudimentär, sind aber sichtbar, einfach weil sie sehr stark an der Vermarktung arbeiten und an ihrer Marke arbeiten. Und damit meine ich aber auch, ehrlich gesagt, 70-80% offline und vielleicht auch 30% online. Ich bin überhaupt gar kein, obwohl ich nur online mache. Ich bin gar kein Verfechter davon, dass man sagt, Mensch, online ist die Zukunft und alles online, da kommen die Leute. Ich denke, ich würde eher sagen, dass 60-70% der Mittel in klassische Offline-Marketing-Maßnahmen fließen sollten aktuell noch und irgendwo so 20-30-40%, je nach Gewichtung, in so Online-Tätigkeiten. Und das ist so die größte Sünden, ja. Und da gibt's noch vielleicht noch so ein, zwei Details. Das ist ein Fehler, der oft sehr passiert. Man kommt auf eine Webseite und eigentlich erzählt diese Webseite nur drüber, wie toll man als Makler ist. Also wir können das, wir sind so und so. Aber es steht gar nicht auf der Seite, das können wir für Sie tun. Also das ist so eine reine Nabelshow und zu erklären, wie toll man ist. Aber das holt halt auch, also es ist natürlich schon auch wichtig, dass man mit seinen Erfolgen ja natürlich auch ein bisschen glänzt. Ja? Man soll ja dafür ruhig selbstbewusst sein. Aber die Leute werden nicht abgeholt, wo man sagt, hey, das tun wir für sie oder sie haben das und das Anliegen. Und das ist meistens so ein ganz großer, da springen die Leute auch ganz schnell von der Seite ab. Aber das ist so ein, würde ich mal kritisch auch die eigene Seite dann betrachten als Makler, ob ich den Kunden abhole oder einfach nur gerne über mich selbst erzähle.
Wenn ich mit Experten wie dir zusammenarbeiten möchte für die Suchmaschinenoptimierung meiner Webseite, meines Maklerunternehmens, was muss ich da so ein Budget kalkulieren und auf welche Dauer sollte die Zusammenarbeit mindestens angelegt sein?
Idealerweise für immer. Nein, Spaß beiseite. Ach, es ist eine sehr, sehr händische Arbeit. Also das ist wirklich sehr viel auch People-Business, auch bei mir. Und die Webseite und Links müssen angepasst werden. Es ist wirklich konstant, Monat für Monat. Es ist viel Arbeit dahinter, sodass man, kommt drauf an, viele Leute, sage ich auch, macht SEO gar keinen Sinn, weil einfach das Suchvolumen zu gering ist. Aber ich sag mal so, ab 500 € pro Monat kann man eigentlich schon was machen, wenn man regelmäßig dran arbeitet. Manche wollen auch nur eine Einmaloptimierung von Google My Business und der Webseite erstmal, weil da ein paar Fehler drauf sind. Da musst du so ab 1.000 € einmalig rechnen. Aber es kommt natürlich ganz auf die Stadt an. Also jetzt Regensburg, Hamburg, München oder Klein-Dittersdorf mit 500 Einwohnern. Das ist natürlich auch vom Schwierigkeitsgraden komplett unterschiedlicher, ja.
Und jetzt, wenn ich ein Maklerunternehmen habe mit mehreren Standorten, gehst du dann sozusagen auf den zentralen Standort drauf oder sagst du, ja, wenn wir halt hyperlokal unterwegs sind als Maklerunternehmen mit vielen einzelnen Standorten, dann würde ich die Hyperlokalität eben auch schon darstellen wollen, weil die lokalen Suchergebnisse dann nochmal relevanter sind mit den jeweiligen Präsenzen vor Ort?
Ja, das ist immer was ganz was Spezielles, aber du kannst sagen, es ist wie linker Fuß, rechter Fuß, irgendwie gehören sie zusammen, man betrachtet sie auf Einheit, aber du musst dir trotzdem für jeden einen Schuh kaufen. Also sprich, jede Säule, jedes Standbein steht einzeln und jedes Standbein und jede Säule muss auch einzeln in dem Sinne bearbeitet werden und optimiert werden. Und die größte Gefahr, die ich immer sehe, so der Gieß gerade bei Multilocation, also bei mehrfachen Standorten, die größte Gefahr, die ich immer sehe, ist dieses Gießkannenprinzip, dass man dann sagt, ja, dann machen sie ein bisschen da was und dann wird es schon. Dann sage ich, nein, dann brauchen wir gar nichts machen, weil da wird nichts dabei rauskommen, weil schon auch so viel Energie oder Impulsen braucht, bis sich auch Sachen bewegen. Es ist dann wirklich besser, man spricht vom beispielsweise erstmal den Hauptstandort an und die Nebenstandorte, die profitieren meistens auch ein bisschen. Und nach so einem halben Jahr oder einem Jahr oder manchmal auch nur 3 Wochen, es ist total unterschiedlich, wann irgendwann was nach oben geht, leider wechselst du dann zum nächsten Standort. Das ist wahrscheinlich das Beste, wenn man mehrere Standorte hat. Also lieber Fokus auf eins, anstatt sich gießkannenmäßig zu verzetteln.
Wie planbar ist der Erfolg?
Wie planbar ist der Erfolg? Die Frage ist natürlich, wie man Erfolg definiert. Die Top 5, ich überlege gerade, ob ich mal was versprochen hätte, ganz kritisch und es nicht eingetreten ist. Aber ich glaube, ich kann echt selbstbewusst sagen, dass es kein Totalausfall gab. Insofern ist es schon auch planbar. Planbar ist es immer, ich würde sagen, es ist zu 80-90% planbar. Das, was nicht planbar ist, das sind so die Geschichten, ich will auf die 1. Da kriege ich schon immer Beklemmungsgefühle, wenn ich das höre, weil ich weiß, 1 kann niemand versprechen. Top 3 ist auch wirklich gut. Da ist es bei der Webseite schwieriger. Bei Google My Business ist immer, solange die Bewertungen kommen, man dran arbeitet, hat immer eine Verbesserung stattgefunden. Ich habe es noch nicht erlebt, dass man es noch nicht hätte verbessern können. Also Erfolgsquote kann 100% sein, wenn ich jetzt von mir ausgehe. Das, was nicht planbar ist, ist irgendwie Platz 1, 2 oder 3 oder ich will auf die 1. Also man sagt irgendwo Top 5 und Top 3, das geht, aber 1, das hängt von so vielen Sachen ab, das ist sehr speziell und teilweise arbeitet auch der Google-Algorithmus nicht sauber, weil er zum Beispiel auch mal Unternehmen in einem Ort bevorzugt, die halt vielleicht seit 60 Jahren auf dem Markt sind, aber die gar nicht mehr stattfinden. Auch die können auf einmal auf 1 sein, weil Google sagt, naja, wir wollen jetzt mal die ganz oben ranken, die eine besonders lange Marktdauer haben, was ja auch irgendwie gar keinen Sinn macht, oder? Also den VW Käfer von 1972 würde jetzt auch keiner auf die einschieben, weil er als Auto, sondern vielleicht das aktuelle Modell. Und insofern planbar ist es schon, aber genaue Positionen sind schwierig. Und es ist auch eine Sache der Zeit. Manchmal brauche ich 4 Wochen, um was von 15 auf die 1 zu bringen. Manchmal brauche ich auch ehrlicherweise 1,5 Jahre, obwohl die Arbeit viel härter ist, man sich natürlich dann noch mehr anstrengt und die Ausgangssituationen vergleichbar sind. Faktor Zeit spielt eine große Rolle.
Gibt es ein, zwei Makler, die du benennen könntest, wo du sagst, die stechen mit besonders guter Sichtbarkeit heraus, machen da einfach einen fantastischen Job?
Also Fischer Immobilien in München macht da einen sehr guten Job, weil er das wirklich geschafft hat, auch das Thema Immobilienpreise und auch so Verkaufsthemen wirklich sehr breit gefächert, sehr stark auch einfach auszuspielen und sich in einem extrem harten Markt zu behaupten. München ist halt, ja, Immobilienmakler München ist halt der auf eins der Eigner, auf zwei ist der Riedel, dann kommt erstmal ein Abstand. Der macht's wirklich gut. Wer auch noch sehr breit aufgefächert ist, auch weil es ein sehr altes Haus ist, wo man aber auch noch was kann. Ja, Wenzel Doktor ist auch sehr, sehr beachtlich. Ich finde auch, dass Johannes Möllerherrn, Grüße an ihn, da auch einen sehr, sehr guten Job macht. Der ist ja in ganz Norddeutschland und dann sehe ich, bist du irgendwo Immobilienmakler Berlin oder so und dann denkst du ja, Johannes, was machst du denn da? Es kann doch nicht sein, bist du denn überall. Aber so diejenigen, die viele verschiedene Themen aufgreifen und die viele Standorte haben, die stechen dann schon raus und es sind dann schon noch Marken, wo man sagt, boah, den sehe ich aber auch jetzt irgendwie überall und ständig. Und dann weiß man, jopp, der hat da einen guten Job gemacht, ja. So als Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen. Gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Habe jetzt auch bewusst ein, zwei genommen, die ich nicht betreue, sonst ist es nur Eigenwerbung. Aber ja, so die, da kann man sich was abgucken.
Ja, sehr gut. Elias, was haben wir vergessen? Worüber müssen wir noch sprechen gegen Ende des Podcasts?
Ach, ich könnte den ganzen Tag drüber erzählen, würde wahrscheinlich gar keinen interessieren. Ach, vielleicht so Ausblick, oder? Trend für 2025 oder so?
Ja, das wäre gut, dass du es ansprichst. Wie geht's weiter? Was siehst du am Horizont neben KI? Haben wir eben schon drüber gesprochen?
Habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht und habe gedacht, naja, vielleicht sollte ich es einfach lapidar abbügeln und sagen, ja, muss man mal schauen. Ich denke, dass tatsächlich, also generell von der Immobilienbranche ist ja auch immer so ein Stimmungsbarometer. Ich tue mich auch ganz schwer so mit den vorstehenden Wahlen, auch das Thema Energiewende, auch das Thema Leitzins scheint mir jetzt auch nicht so vertieft eingebettet zu sein. Ich finde, die Zukunft ist wesentlich weniger vorhersehbar geworden, als es noch vor 5 Jahren war. Ich denke aber, das, was kommen wird oder den Trend, den ich sehe, dass ich glaube, dass regionale Marken immer wichtiger werden. Also das ist so der Trend, so die Marke.
Also so wie du das gerade anmoderiert hast, finde ich das auch logisch, ne? Dass je unsicherer die Zeiten werden, umso mehr braucht es starke Marken, an denen man sich orientieren kann und die Orientierung geben.
Ja, man will halt einfach Sicherheit haben. Und das ist, glaube ich, schon das wichtig ist und eben auch der Gegeneffekt, weil die Leute jetzt auch mal, wenn man es jetzt ganz überspitzt und ins Negative treiben würde, würde ich sagen, die wären echt voll gemüllt mit Informationen auf allen Endgeräten. Und ich glaube so, dass man jemanden hat, der so als persönlicher, emotionaler Fixpunkt, der einem Sicherheit verleiht, was eine Marke tut, das spielt auch eine starke Rolle. Es könnte aber auch sein, ich glaube, dass beim Thema KI sehr, sehr viel von der Regulierung abhängt. Also wie dürfen wir auch für, also klar, auch für Makler, ja, welche Daten sind digital vorhanden? Aber das, was für uns machbar ist, hängt davon ab, wie stark wir das auch regulieren. Also was dürfen wir mit den Daten machen oder wo kommen die her? Und ich glaube, das ist so, da wird gerade ganz viel entschieden und diskutiert, was auch dann eine Vorhersage sehr, sehr schwierig macht.
Ich merke schon, der Nebel nimmt zu, ja. In den kommenden Jahren, du siehst in deiner Glaskugel nicht mehr so richtig viel.
Ja, geht's ja, oder? Also auch, wenn man jetzt mal den Bogen zurückspielt, so, also KI und auch einfach CRM, Modelle für Makler. Auch da könnte der Markt total durcheinander geschüttelt werden, weil die Sachen einfach anders funktionieren. Aber das ist ja ein ganz eigenes, könnte man Bücher füllen drüber.
Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Ist nochmal eine separate Folge, aber klar, die KI wirbelt einiges durcheinander. Was das für Suchmaschinen und das Suchverhalten bedeutet, haben wir heute besprochen. Alles andere müssen wir auf einen anderen Podcast verschieben und dann dort behandeln. Mein nächster Gast, um ein bisschen Ausblick zu geben, wird Dr. Robert Wagner von Homeday sein. Hast du einen Blick auf die Homedays und McMaklers dieser Welt?
Ja, McMakler war ja vor 2 Jahren so der Hype und jeder hat vom McMakler auch gezittert. Ich glaube, die werden auch ihre McMakler muss man jetzt nicht ausführen. Ich habe mir aber schon vor 2 Jahren auch immer gedacht, habe ich mir gedacht, klar, das macht jetzt ein bisschen Bange, es ist viel günstiges Fremdkapital da. Aber ich hatte immer Vertrauen drin, dass die lokale Marke das Rennen macht. Zumindest in der aktuellen Generation der Immobilienbesitzer, die verkaufen wollen. In 10, 20 Jahren ist das vielleicht anders. Ich habe da so ein bisschen ein Auge drauf, aber nicht vertieft. Die machen ihre Marktanteile. Das ist auch gut, Konkurrenz, belebtes Geschäft. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die machen ihre Sachen. Und wenn wir jetzt aber nochmal den Rückgriff nehmen auf die Suche, also auf Suchmaschinenoptimierung, diese ganzen, also von Poll wird oben angezeigt, Remix wird oben angezeigt, Engel und Völkers wird oben angezeigt. Das sind ja auch so diese Franchise-Geschichten, aber so McMakler, die werden tatsächlich nur angezeigt, die Webseiten selten und nur die Google My Business-Einträge. Also die fassen auch in der lokalen Suche irgendwo gar nicht so richtig Fuß. Möchte ich auch gar keinen Tipp geben, sonst habe ich ja noch mehr Konkurrenz, die ich machen muss. Aber
es wäre interessant, ja, dass du das beobachtest, dass die sozusagen die nationalen Brands es schwer haben, gegen die lokalen Marken durchzukommen, ja?
Also die so von Poll und Engel und Völkers, die sind dann schon auch erfolgreich, weil die halt auch schon sehr alte und sehr große Marken sind. Aber so die ganzen Hybriden oder so die Online-Geschichten, die finden in der lokalen Suche, werden die von Google echt nicht berücksichtigt. Wobei ich aber schon finde, dass sie eigentlich auch da solide Arbeit machen. Also kommen jetzt auch nicht aus dem Tal der Ahnungslosen. Aber Google rankt da lieber den Kleinen vorne und die Großen eher hinten. Also, ja, es ist eigentlich, ja, interessant. Also.
Gut, alles klar. Dann der nächste Gast wird der Dr. Robert Wagner sein. Hast du vielleicht auch noch eine Gastempfehlung, die du aussprechen möchtest?
Ach, ich habe das Vergnügen, so viele nette Leute auch kennengelernt zu haben in der Immobilienbranche, so dass ich hier, also ganz tolle Gesprächspartner auch irgendwie dabei sind. Ein paar hattest du ja auch schon zu Gast, die ich kenne. Ich fände es mal total interessant, also ich habe mit dem Jürgen Michael Schick auch, arbeite ich zusammen oder auch letztes Jahr vermehrt Kontakt gehabt und bin mal ganz fasziniert von seinen Anekdoten, die er mir auch erzählt hat. Das ist ein ganz toller Gesprächspartner, den könnte ich mir auch mal gut in einem Podcast vorstellen.
Ehemaliger IVD-Präsident, ja.
Ja, IVD-Ehrenpräsident, ja, auch auf alle Fälle.
Ja, guter Tipp.
Ja, beispielsweise.
Ja. Danke dir. Also vielen Dank für den Ritt einmal durch die Suchmaschinenoptimierung, wie sich die Marktanteile so ein bisschen verschieben durch den Eintritt von KI in die Suche. Das Thema Bewertungen haben wir auch ausgiebig beleuchtet. Fehler, die vermieden werden können. Also ich fand's super spannend. Danke dir, Elias,
ja,
für deine Einblicke. Und das hätten wir auch... können wir auch problemlos an der einen oder anderen Stelle nochmal durch Spezialthemen vertiefen. Aber für einen Überflug über die unterschiedlichen SEO-relevanten Themen soll das für heute mal ausreichend sein. Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr, ja gut, eine Viertelstunde, ein paar Minuten mehr, dabei geblieben seid. Und wie gesagt, in 2 Wochen geht es weiter mit Dr. Robert Wagner, CEO von Homeday. Und dann werden wir über Homeday sprechen. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.